Guter Gott, wir bitten dich jetzt, erfülle unsere Herzen mit deiner Liebe, damit wir auf dein Wort hören und das, was du uns sagst, auch verstehen und umsetzen. Schenke uns die Gnade, Werkzeug deines Friedens und deiner Liebe zu werden. So segne jetzt uns und die ganze Schöpfung, der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Pater Robert, es ist wunderbar, die draußen in der Natur, diese fantastischen Farben. Was mir jetzt so spontan in den Sinn kommt, dann wüsste ich gerne, kann man eigentlich falsch beten? Gibt es ein falsches Gebet?
Ja, Jesus sagt den Jüngern, plappert nicht wie die Heiden. Es dreht sich also nicht so sehr um die Worte, die wir sagen, das wohl auch, aber vielmehr ist unsere Herzenshaltung gefragt. Wenn wir vertrauen, dass der Heilige Geist in unser Herzen ausgegossen ist, dann dürfen wir eigentlich in unserem Gebet einstimmen in den Hymnus, den der Heilige Geist in uns immer zum Vater ruft. Also wir müssen gar nichts Eigenes produzieren, sondern hinein uns nehmen lassen in diesen Lobpreis des Heiligen Geistes.
Ja, aber ist es denn nicht so, wenn ich selber formuliere ein Gebet, dann bin ich viel stärker doch involviert in das, was ich sage und bin mir auch bewusst, dass ich um etwas bitte, also was diese Worte auch bedeuten. Währenddessen, wenn ich mich in so vorformulierte Gebete einklinke, auch noch in einer Messe oder in einer Gruppe, dann ist es mir doch möglich, das so routinemäßig mitzuplappern. Da bin ich doch eher beim Plappern, aber gedanklich irgendwie abzuschweifen und so mein eigenes Ding zu fahren.
Ja, ich empfehle den Eltern meiner Patenkinder oder überhaupt Eltern, ihren Kindern immer zweierlei beizubringen, vorformulierte Gebete und aber auch frei formulierte Gebete. In Zeiten der Not, der Trauer, des Schmerzes, in vielen Möglichkeiten schaffen wir es oft nicht, das merken Sie ja auch in Beziehungen, oft irgendwelche tiefen Gespräche zu führen. Da ist es häufig auch gut, einfach beieinander zu sein. So kann Gebet eigentlich auch nur Dasein bedeuten. Aber die vorformulierten Gebete, wie mir zum Beispiel jemand, ein Soldat mal aus dem Schützengraben sagte, der sagte, er konnte eigentlich über Jahre nur noch das Vaterunser stammeln, alles andere ist ihm fern geblieben. Aber es ist natürlich auch schön, wenn ich aus dem Herzen heraus Gott zurufe, meine Not ihm sage, meine Freude, mein Dank, meine Anbetung, mein Lob. Und daher denke ich, ist beides wichtig. Auch als ein Aspekt, wenn Menschen miteinander beten, das vorformulierte Gebet, wie in einer heiligen Messe zum Beispiel, ein liturgisches Miteinander einstimmen, sodass die ganze Kirche überall auf dem Erdenrund eigentlich das Gleiche singt, zum Beispiel in den Psalmen oder in anderen Liedern oder in der Liturgie. So schließen wir uns in den großen Reigen aller Menschen, die in dieser Weise beten, ein. Und das hat auch eine große Kraft und Qualität.
Okay, das ist einleuchtend, das verstehe ich. Wie bringt man eigentlich Kindern das Beten bei? Kindern Beten beizubringen ist ja eine ganz komplizierte Sache wahrscheinlich. Oder was haben Sie da für Erfahrungswerte, Pater Robertus?
Ja, da könnte ich vielleicht drei Dinge sagen. Zum einen ist es, glaube ich, wichtig, dass die Eltern selber beten und nicht aus pädagogischen Gründen den Kindern das Beten beibringen, sondern die Kinder erleben die Eltern betend. Das heißt,
die Eltern formulieren auch keine Kindergebete?
Nein, sondern die erleben überhaupt als das ganze Sein, dass die Eltern eine Beziehung zu Christus haben. Und dass die Kinder daran lernen, aha, die Eltern haben das, das möchte ich auch, weil diese Personen, mit denen die Eltern sprechen, mit denen möchte ich auch sprechen lernen.
Ist es denn nicht normalerweise so, ich habe jetzt selbst drei Kinder, dass den Kindern das Gebet, was man zusammen am Bett noch spricht, also dieses Nachtgebet, wo sie also dann vertrauensvoll mit ihrem kleinen Schicksal in die Hände Gottes gegeben werden. Ist das nicht die beste Art, Kindern an das Gebet zu gewöhnen?
Ja, das ist dann das Tun. Das Tun, dass die Kinder lernen, und da sage ich immer, sie sollen zweierlei lernen, ein festes Gebet, dem Alter entsprechend auch dann veränderbar, und ein freies Gebet. Das heißt, Kinder brauchen ja feste Formen, die ihnen helfen, sich daran festzuhalten, aber auch zu lernen, den Blick zu weiten für andere, seine eigenen Nöte Gott hinzutragen, eine persönliche Beziehung mit Gott zu pflegen.
Und was ist pädagogisch besser? Das feste Gebet oder das frei formulierte?
Ich finde beides gleich wichtig und deswegen parallel zu lernen, zu üben. Ich glaube auch, dass festgelegte Gebete, die Menschen so ins Herz geprägt haben, wichtig sind für Notzeiten. Also mir erzählte zum Beispiel mal ein Soldat, dass er im Schützengraben eigentlich nur das Vaterunser stammeln konnte. Oder als mein Vater Alzheimer hatte, konnte er kein Wort mehr oder keine Sätze mehr sagen. Aber wenn wir miteinander gebetet haben, konnte er die Gebete sagen von innen heraus. Und das scheint mir beim Gebet das Wichtigste, nicht äußere Formulierungen, sondern eigentlich die Tiefe der inneren Beziehung zu Christus hin.
Wenn ich jetzt überlege, Sie haben eben gesagt, nicht einfach losplappern und man soll sich dann auf dieses Gebet vorbereiten. Wie macht man das denn mit den Kindern zum Beispiel? Wie bereitet man die Kinder dann auf das Gebet vor, dass die sich konzentrieren oder schon eingestimmt auf Gott sind?
Also ich versuche das manchmal so, dass ich, wie auch bei jemand anders, wenn wir uns begegnen, dass wir einander begrüßen. Sich ganz bewusst zu machen, Gott ist jetzt da, er ist jetzt gegenwärtig. So wie Mose am brennenden Dornbusch Gott zu ihm zuruft, ich bin der, ich bin da, sodass ich mir jetzt sage, bewusst mache, Gott ist jetzt da, mit dem kann ich jetzt sprechen und er möchte mir auch etwas sagen. Also könnte auch, bei Kindern vielleicht noch nicht so sehr, aber später bei uns Großen, Stille, ein Hören auf das, was Gott uns sagt, eingeübt werden, aber eben auch dieses bewusst Hallo Jesus sagen. Oder wie ich neulich eine Mutter mit ihrem Kind in der Kirche erlebt habe, wo dann die Mutter gesagt hat, sagt Jesus Tschüss und das Kind dreht sich um, sagt Tschüss Jesus und gehen dann raus. Das finde ich was sehr Lebendiges und was ganz Natürliches.
Mhm. Man sollte ja meinen, dass das Beten so eine einfache Sache ist, aber theoretisch ist es ja schon so, dass wenn ich überlege, wie oft uns Zuschauer anrufen oder was sie an Fragen in Briefform schicken oder mailen, wird häufig eben nach dem Gebet und wie man beten sollte gefragt. Dann
Danke.
Gibt es auch Fragen, zum Beispiel, was ist das Stoßgebet, was bedeutet das? Können Sie das erklären, was ein Stoßgebet ist, Pater Hubertus?
Also ein Stoßgebet ist, sagen wir mal, wenn ich spontan die Kraft Gottes in mein Leben hereinrufe, also wenn ich beim Autofahren überhole und plötzlich sehe, es kommt von vorne jemand und ich sage, Jesus, hilf du jetzt, dann ist das so ein Rettungsanker, den ich gleichsam auswerfe, gerne, ja bitte, und ein Rettungsanker, den ich auswerfe und dann vertraue, dass in diesem konkreten Moment Gott auch wirklich ganz konkret eingreift und hilft.
Ich habe da kürzlich einen Anruf gehabt. Da war eine Großmutter, die unsicher ist, weil das Kind im Hort ist, das Enkelchen, und hat im Hort eine Puppe gebastelt, eine Sorgenpuppe. Und diese Sorgenpuppe wird also abends mit ins Bett genommen und dann wird halt dieser Puppe, werden die Sorgen vorgetragen. Und jetzt hat sie Angst gehabt, das sei irgendwie so ein heidnisches Element. Ist das ein heidnisches Element? Ist das zulässig in der katholischen Kirche, eine solche Sorgenpuppe mit ins Bett zu nehmen?
Also da erinnere ich mich an eine Geschichte, die ich bei einer Erstkommunionbeichte neulich hatte. Da sagte mir ein Kind, ich habe ein Kummerpüppchen. Und da wusste ich zuerst gar nicht, was das genau bedeutet. Und dann sagte ich, ich habe auch ein Kummerpüppchen. Und zwar in der Kirche gibt es ein Kummerpüppchen. Und bin dann mit ihr zuvor an den Marienaltar gegangen und habe gesagt, schau, mein Kummerpüppchen heißt Maria. Und wenn wir der alles erzählen, dann bringt die das auch zu Jesus. Also ich denke, wir können zu einem Kind, was auch gute Erfahrung mit so einem Kummerpüppchen hat, nicht sagen, das ist schlecht, pfui, sondern zu sagen, das ist wie ein Bild für Maria, dem wir auch unsere Gebete, unsere Bitten mittragen können.
Das heißt, die Puppe muss nicht weggenommen werden, sondern wäre das nicht besser, man würde die ersetzen und würde stattdessen eine kleine Marienstatue oder sowas aufs Nachttischchen stellen?
Das könnte man natürlich auch tun, aber man kann natürlich auch, je nachdem, wie das Kind schon da dran hängt, das einfach auch taufen, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, zu sagen, das ist die Mutter Gottes, der wir das anvertrauen können. Halte ich sinnvoller, also es gibt auch so in manchen Kindergärten, die machen Kummerwolken. und hängen die übers Bett, dass das Kind, wenn es traurig ist, sagen wir mal, seinen Kummer in die Wolken sagen kann, das halte ich für ein bisschen töricht. Da würde ich lieber zum Beispiel einen Schutzengel hinhängen, dem wir dann sagen können, lieber Schutzengel, begleite mich in meinem Kummer, in meiner Angst, in meiner Sorge.
Mhm. Okay, aber ich denke, dass man vielleicht trotzdem so ein Kreuz oder eine Marienstatue anstelle dieses Püppchens irgendwie nehmen sollte. Also ich würde das wahrscheinlich mit meinen Kindern so tun, weil sie dann diesen direkteren Zugang haben.
Ja, natürlich ist ein Kummerpüppchen, wenn sie als von kleinem Kind her schon diese Marienfigur kennen und auch die Verehrung der Mutter Gottes, dann braucht es das gar nicht. Kummerpüppchen kommt ja von dort her, wo man eben diese Chance der Begleitung und der Fürsprache von Heiligen und von der Mutter Gottes kennt, eben nicht kennt. Mhm. Aber nicht in den Kampf, ich bin da dagegen, sondern es sinnvoll zu deuten.
Dieses Beten, da habe ich kürzlich eine Zuschrift gehabt, eines Mannes, der mich gefragt hat, oder uns in der Redaktion, ob das Beten, also wenn man richtig betet, ob man dadurch auch heilig werden kann. Reicht das? Kann man durch Beten heilig werden, Pater Hubertus?
Da würde ich noch einen Schritt weiter gehen. Ich habe an Allerheiligen eine Umfrage gemacht, vor dem Gottesdienst, bei den Gottesdienstbesuchern, ob sie heilig werden möchten.
Da haben wahrscheinlich die meisten gesagt nein, weil sie Angst davor haben, damit so viel erfüllen zu müssen und dann ein weniger erfülltes Leben zu haben.
Das ist sicher schlecht. Das ist in der Tat so. Die meisten wollten wirklich nicht heilig werden. Einer sagte, dass es schon, aber nicht so bald. Mhm. Und ein Kind sagte, ja, es möchte gerne heilig werden. Und so sagt es die kleine Therese zum Beispiel auch.
Die kleine Therese von Lisieux.
Von Lisieux. Ja. Und wir können natürlich sagen, als Getaufte sind wir schon heilig, weil wir in die Heiligkeit Christi hineingetauft sind. Und das, was als Samen in uns hineingelegt ist, wir in unserem Leben eigentlich gleichsam entfalten lassen dürfen. Und wir da alles tun, dass dieser Same gedeihen kann. Also das Beten alleine.
Bedeutet das, dass man alles tun muss, dass man sich anstrengen muss? Oder heißt das, dass man sich bequem zurücklehnen kann und sagt, es ist ja sowieso Gutes um mich herum, das wird schon von alleine passieren? Und da ich schon heilig bin, kann ich mir auch hier und da vielleicht so ein nicht heiliges Element erlauben?
Ja, das wäre so eine Hängematten-Mentalität. Ich lege mir eine Hänge, der Vater wird schon richten. Sondern ich glaube, wenn ich einmal mir bewusst bin und weiß, wie sehr ich geliebt bin von Gott, dann kann ich nicht sagen, na, es ist völlig egal, der ist so doof, der liebt mich eh. Sondern eigentlich gibt es so einen heiligen Wettstreit, dass ich diese Liebe, die wir ja in allen Dingen, auch hier in der Natur oder überhaupt auch in einem köstlichen Tee oder so, erleben wir eigentlich, Gott kümmert sich um uns. Und da kann ich nicht mich zurücklehnen und sagen, der wird schon richten, sondern aus dieser Freude heraus auch diese Freude oder diese Liebe oder die Heiligkeit weiterzugeben. Jesus sagt,
ja, aber so wie sie es jetzt, ja.
Jesus sagt einmal, werdet heilig, wie der Vater heilig ist. Und da merken wir können es nicht aus unserer eigenen Kraft, sondern wir dürfen Gott einfach bitten, dass er uns diese Kraft gibt, dass wir das, was wir in unserem Alltag tun, dass das heilig wird.
Ja, ja, aber so einfach, wie sie es schildern, ist es ja nicht. Wenn es tatsächlich so wäre, dass, wenn ich mir bewusst bin, also der Liebe Gottes bewusst bin, automatisch dann auch aus lauter Ehrerbietung und Dankbarkeit auch gut bin, dann wären ja die meisten, jedenfalls alle, die von Gott wüssten, gut. Oder von Gottes Liebe wüssten und sie spüren würden. Aber so ist es ja nicht. Es gibt ja ganz, ganz viele Leute, auch gute oder gut meinende Katholiken, die eben scheinbar nicht besonders gut sind oder häufig nicht gut handeln. Sogar wissentlich. Also das muss man ja irgendwie anders einordnen. So natürlich ist das ja nicht vom Ablauf.
Nein, das, sondern
es ist ja eine gehörige Anstrengung damit verbunden und auch eine Kenntnis der Regeln.
Ja, vor allem das ist eine Kenntnis oder eine Bereitschaft zu lieben. Und das Wunderbare daran ist ja, Gott will nicht unsere Ergebnisse, unsere Resultate, sitzt nicht da und sagt, aha, du hast leider nur 99 Punkte geschafft, du bist nicht heilig und du hast nur 35 auch nicht, sondern durch unsere Bereitschaft, Gott in unserem Alltag wirken zu lassen, werden wir ja auch befähigt, dann Dinge zu tun, die wir nicht tun können. Das ist ja das Prinzip des Heiligen schlechthin. Wir verehren ja zum Beispiel die Heiligen nicht, weil sie großartige Taten machen, sondern wir verehren die Heiligen ja, weil sie eigentlich sich so klein gemacht hat, dass Gott was Großes hat aus ihnen werden lassen. Maria sagt, wenn ich das gerade noch sagen darf, auf meine Niedrigkeit hat der Herr geschaut. Nicht auf meine großartigen Dinge, sondern wenn wir bereit sind, unser Kleinsein ihm anzuvertrauen, kann er die Größe hineingeben.
Ja, aber häufig ist es ja so gewesen, dass Heilige auch durch einen Schicksalsschlag erst klein gemacht worden sind und dann durch Leid heilig geworden sind und einen langen Leidensweg durchschritten haben. Das ist doch bei den meisten Heiligen, das war ja nicht einfach. Das waren ja auch schwierige Prozesse, Prozesse des Zauderns, des vielleicht auch weglaufen Wollens. Aber es waren ja harte Zeiten in der Regel für einen solchen Heiligen, bis er dann endlich heilig wurde. Und manchmal hat es ja Jahrhunderte gedauert, bis der endlich heilig gesprochen worden ist. Aber nicht, weil es so einfach schien, sondern oder sehe ich das falsch?
Also das mit dem Heiligsprecher, das würde ich nochmal auf einer anderen Ebene lassen. Wir haben es in der Natur, erleben wir ja, dass alles, was in der Natur veredelt wird, durch äußeren Druck, durch Hitze, durch Reiben, durch irgendetwas veredelt wird. Also der Wein wird zerquetscht und muss gären, das Korn muss gemahlen werden, der Diamant wird geschliffen. Das heißt, wenn wir Notdinge, die wir erleben, Krankheiten, Schicksal, sogenannte Schicksalsschläge, nicht in erster Linie negativ gegen mich deuten, sondern versuchen herauszufinden, diese Chance, die darin steckt, dann kann da Veredelung geschehen. Und der Heilige wird in der Tat nicht wegen seiner Großartigkeit verehrt, sondern eigentlich es wird die Großartigkeit Gottes verehrt, dass er aus diesem durchschnittlichen Menschen etwas Außergewöhnliches tun konnte.
Das heißt, es ist also doch nicht so schwierig, heilig zu werden. Man hat zwar in der Regel die Heiligen vor Augen, wo es besonders schwierig war, aber es ist dann doch einfach. Man kann jeden zur Heiligkeit aufrufen, weil man mit ein bisschen Anstrengung und Liebe, die man so eingepflanzt bekommen hat und das durch den ganzen Lebensweg kontinuierlich befolgt, gut lebend heilig wird.
Ja, dieses Heiligwerden ist ja nicht ein unser Machen, sondern das ist ja ein Geschenk, was wir annehmen. Und daher ist es, glaube ich, sehr einfach, heilig zu werden. Wir machen es uns nur so kompliziert, weil wir durch Hinterfragen, durch unsere eigenen Vorstellungen, durch unsere eigenen Erwartungen uns sehr häufig eben im Weg stehen oder etwas dazwischen aufbauen oder unsere Vorstellung, es muss so und so und so sein, da haben und nicht so sehr eigentlich dieses Fragen, Herr, was möchtest du, dass heute geschieht? Sondern ich will, dass so geschieht. Also da fällt mir immer bei dieser Frage auch ein Dominikanerpater ein, der mir mal gesagt hat, er sei Gott so dankbar, dass er ihm nicht all seine Bitten erfüllt habe. Weil unsere eigenen Bitten sind meistens Gott einengend und schränkend. Und wenn wir ihm aber sagen, mach du's, lieber Gott, weil du kannst es viel größer und schöner, wird es viel besser werden.
Ich glaube, wir müssen jetzt mal zusammenpacken.
Müssen wir schon wieder loslegen.
Das ist traurig. Es ist irgendwie, ist die Zeit immer so schnell um.
Also wir können sagen...
Aber das soll ja nicht das letzte Mal sein.
Ja, und dass wir einfach einander ermutigen, diese Beziehung mit Gott zu leben. So ein Abenteuer, man könnte sagen, Abenteuer mit Gott und sich da überraschen zu lassen.
So wird sich dann ja heilig sein, sehr einfach.
Tausend Dank für den Tee, der war ganz köstlich.
Wie oft am Tag soll man eigentlich beten?
Das ist eine typische Frage, die immer wieder gestellt wird. Mich hat komischerweise noch nie jemand gefragt, der einen anderen liebt, wie oft soll ich den Menschen, mit denen den ich liebe, anrufen oder mit dem reden.
Das heißt, so oft wie möglich.
Das heißt eigentlich, dass je mehr ich mit jemandem im Austausch oder im Gespräch bin, desto mehr lerne ich ihn auch kennen, zeige ihm meine Liebe und lasse mich auch von ihm prägen, beeinflussen. Also beten heißt ja, ich bete, damit mein Tagewerk gelingt und ich bemühe mich in meinem Tagewerk alles zu tun, damit dies auch zum Gebet wird. Also beten heißt nicht nur morgens 17 Minuten, nachmittags 4 Minuten, abends 8 Minuten Worte zu sagen, sondern beten heißt eigentlich, Gott den Vorrang in allem zu einzuräumen, sodass er meinen Alltag prägt und mich verwandelt und dass durch mich und durch mein Gebet, mein Tun, Gottes Zusage zu den Menschen, dass er uns liebt, eigentlich auch erfahrbar wird.